Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Willkommen zurück zum Serious Games Podcast und heute bin ich mal wieder mit zwei Personen verbunden. Auf der einen Seite sehe ich die Svenja Schmidt. Svenja, du hast mir gesagt, du bist in Norderstedt zu Hause bei Hamburg. Erstmal herzlich willkommen zum Serious Games Podcast.
Vielen, vielen Dank. Moin.
Und ich habe auf der anderen Seite den Sven Nix. Sven, du bist in Jena zu Hause. Auch erstmal an dich ein herzliches Willkommen zum Podcast.
Hallo, hallo, dankeschön.
Und ich weiß, ihr seid, ich glaube, im Team insgesamt zu viert. Ihr könnt mir gleich noch ein bisschen was erzählen, was ihr bei Timera alles so tut. Und ich habe verstanden, es gibt auch ein NPC, ein Non-Playable Character, der im Geiste bei uns ist, die Chelsea Hohenschild, die quasi die Chefin ist für das Spiel, also in dem Spiel, über das wir gleich sprechen, nämlich Eternal Ice, ein kooperatives Spiel, das ihr entwickelt habt und wie ihr genau das einsetzt, was man da alles lernen kann. Aber vielleicht auch haben wir ein paar Minuten Zeit, auch über diese Game Master Rolle zu sprechen. Also wenn ich sowas moderiere, worauf muss ich da achten? Was tue ich dann eigentlich, während die Spielenden so spielen? Und dazu möchte ich euch heute befragen. Aber erstmal meine klassischen beiden Einstiegsfragen. Also, was sollten unsere Hörenden von euch wissen? Vielleicht dann auch über Timera, vielleicht auch, wie ihr euch getroffen habt, also solche Dinge. Aber eben auch, wie erklärt ihr, was ist so euer Pitch, ne? Wie erklärt ihr Eternal Ice jemandem, der noch gar nichts, von dieser Simulation, aber vielleicht auch noch gar nichts von solchen Simulationen, die man fürs Team Wachstum einsetzen kann, gehört hat.
Ja, Julian, ich würde mal so ein bisschen den Einstieg machen mit unserer Origin-Story bis zu dem Zeitpunkt, wo Svenja hinzugestoßen ist und dann ab da vielleicht Svenja erzählen lassen. Und das ganze Projekt Eternal Ice, unser Serious Game, ist das Ergebnis eines Studienprojekts an der Friedrich-Schiller-Universität. Wir sind quasi ein Ausgründungsprojekt. Der Kollege Nico Hoffmann, der leider heute nicht dabei ist, und ich haben innerhalb unseres gemeinsamen Studiums so ein bisschen die Schule des simulationsbasierten Lernens, Lehrens kennengelernt in der Forschungsstelle für interkulturelle und komplexe Arbeitswelten. Das ist so eine, ja, extracurriculäre Sache gewesen an der Friedrich-Schiller-Universität. Und dort sind wir mit Klassikern der Simulationsarbeit in Kontakt gekommen und hatten dann in einem Projekt die Idee, selber was zu bauen. Und in einem 12-monatigen Prozess ist der Prototyp von Eternal Ice entstanden für eine erste Teamentwicklungsmaßnahme, die sich über 4 Wochen zog. Das war damals noch mit einem Softwareunternehmen, auch hier aus Jena. Und das lief gut und wir hatten viel Spaß daran, das zu entwickeln. Es war zwar auch viel Arbeit, aber es war irgendwie toll und dachten danach eigentlich, das war's jetzt. Also neben Nico und mir war noch Stefanie Ofosu dabei, auch eine Kollegin, die inzwischen das Team verlassen hat. Die hat sich ein bisschen anderweitig entwickelt, aber auch heute noch sehr freundschaftlich verbunden. Und wir drei haben das so gebaut. Danach dachten wir eigentlich, jetzt sind wir durch. Und dann kamen Dozierende, Studierende auf uns zu, meinten, Mensch, das ist zu gut, als dass es in der Schublade verschwindet. Jetzt war es ein bisschen hin und her, aber wir haben am Ende eine Exist-Förderung bekommen, in der wir dann 12 Monate Stipendium hatten und da dann weitermachen konnten. Und für Stefanie kam dann Svenja ins Team und ist seit Start dieser Exist-Förderung, die begann 2022 im November, dann dabei. Genau, und da geht's dann weiter. Svenja, wie war das für dich?
Ja, also der Einstieg für mich war eigentlich noch ein bisschen anderer. Und zwar habe ich Eternal Ice noch in seiner frühen Phase als Teilnehmerin selber kennengelernt. Das war ganz spannend. Also ich war im Kontakt mit Stefanie und sie sagte, hey, ich als spielbegeisterte Person kann ich doch dann noch mal da mit reinspielen, das ausprobieren, vielleicht auch Feedback dazu geben. Und habe mich dann quasi schockverliebt in das Projekt, in das ganze Spiel an sich und natürlich auch in Eternal Ice und das Konzept dahinter. Ja, bin selber natürlich auch spielbegeistert, egal in welcher Form, ob analog oder digital. Und als dann wirklich die Frage aufkam, hey Svenja, möchtest du für ein Jahr lang in dieses Projekt einsteigen, möchtest du damit rein investieren, war für mich eigentlich kein langes Überlegen mehr nötig, sondern für mich war klar, ich möchte damit dran weiterentwickeln. Ich sehe da so viel Potenzial drin, weil ich meiner Meinung nach auch die Aussage immer vertreten habe, das darf nicht nur ein Studentenprojekt bleiben. Und so hat sich das Ganze entwickelt, jetzt zu einer Vollend-Web-Anwendung, die wir benutzen können. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, könnt ihr so ein bisschen beschreiben, was euer Produkt oder unser Angebot eigentlich wirklich ist. Ich fasse es immer kurz und knapp zusammen, wir ermöglichen ortsgebundene Teamentwicklung und deren Evaluation. Und das Ganze machen wir, indem wir digitale Tools und die dazugehörigen Methoden für die Teamentwicklung anbieten. Was machen wir dafür? Wir nutzen Serious Games und setzen dabei dann auf die Kombination von spielerischen Elementen und dann einen hohen didaktischen Anspruch, natürlich gewachsen aus dem universitären Kontext, und schaffen damit hoffentlich Begeisterung im Lernprozess in der Fort- und Weiterbildung. Entschuldigung.
Okay. Ja, genau. Wow. Viele Dinge, die du jetzt angesprochen hast, ja, und ich hoffe, die können wir dann jetzt so im folgenden Gespräch auch so ein bisschen auspacken, ne? Genau, also was so ortsgebundene Teamentwicklung heißt, ne, weil ich verstehe, Webanwendung klingt erstmal, ja, kann man auf jeden Fall online tun mit verteilten Teams, aber wie gesagt, lasst uns mal schauen, welche Vor- und Nachteile das vielleicht hat, aber vielleicht aber auch, was es dann noch doch besonders zu beachten gilt. Genau, Tools, Serious Games, genau. Lasst uns mal ganz kurz noch über Timera sprechen. Also das ist jetzt, damit wir das richtig verstehen, Eternal Ice ist ein Angebot von Timera. Ihr macht aber auch noch andere Dinge?
Mhm. Das ist genau so. Also Timera ist unsere Firma, die es jetzt seit letztem Jahr gibt. Eternal Ice ist eine Simulation, die wir selber in Trainings einsetzen, die wir anbieten. Oder eine Simulation, die wir auch TrainerInnen, Trainern anbieten, selber zu nutzen. Dafür ist Eternal Ice auch tatsächlich optimiert, sage ich mal. Wir haben Eternal Ice von vornherein so gedacht, dass das nicht von einer kleinen Personenanzahl genutzt werden können soll, sondern nach relativ kurzer Einarbeitungszeit sollen dieses Tool auch andere Coaches, TrainerInnen, PersonalentwicklerInnen nutzen können. Wir haben andere Sachen in der Schublade. Es gibt gerade 3 weitere Spielanwendungen, die in der Testphase sind. Aber Svenja hat es schon gesagt, ich bin ein bisschen Perfektionist. Und bevor Dinge auf den Markt kommen, müssen wir uns sicher sein, dass sie funktionieren. Und bei Eternal Ice ist das der Fall. Aber der Entwicklungszeitraum von Prototyp, das begann 2020, bis wir ihn dann verkaufsfertig hatten, war es Ende 2023. Und das einfach muss nied- und nagelfest sein.
Ja, Sven, denkt ihr für den Hinweis, also es ist ja nicht nur so, klar, der Entwicklung, also Prototyping und alle kennen ja auch die Geschichte und dann gab es ja auch noch eine globale Pandemie zwischendrin. Aber es ist aber auch so, dass ihr jetzt, nachdem das Produkt, wie gesagt, wir sprechen ja gleich noch über die Simulation, fertig ist, ihr guckt aber noch weiter drauf, ne? Vielleicht könnt ihr das später, oder vielleicht, ich notiere mir es einfach mal, vielleicht können wir da später auch noch kurz drüber sprechen. Ihr habt auch ein paar Forschende, also Studierende auf der einen Seite, aber auch Promovierende, die ja auch, genau, einfach auch mal drauf schauen, was passiert denn eigentlich mit diesen Teams und wie ist das wirksam, und vielleicht könnt ihr euch uns da auch noch ein paar Einblicke geben, weil ja, Transfernachhaltigkeit ist ja auch ein wichtiges Thema. Es geht ja nicht nur darum, mehr Begeisterung oder mehr Spielelemente anzubieten, sondern wir machen das ja alle ja aus einem gewissen Grund, ja, und da können wir dann vielleicht auch nochmal kurz drauf schauen. Wow, folgende Frage, wenn ihr jetzt einen Anruf bekommt, hoffentlich nicht jetzt während der Aufzeichnung, aber ich hätte Verständnis, wenn ihr die Aufzeichnung kurz unterbringt, und jemand sagt, oh, wir haben, ne, davon gehört, wir haben da so ein Team und da würden wir gerne den Wachstum beschleunigen, vielleicht haben wir kommunikative oder irgendwelche sonstige Zusammenarbeitsherausforderungen. Was müsst ihr eigentlich so wissen? Was sind so die Spezifikationen sozusagen, die ihr wissen müsst, so in einem ganz klassischen Bedarfsanalysegespräch, wo ihr sagt, ja, da könnte Eternal Ice ein Einsatzgebiet sein.
Mhm. Svenja, mein Vorschlag wäre, dass wir es an einem konkreten Beispiel durchspielen. Ja, vielleicht so wie das mit dem Projektmanagement-Team war. Magst du da mal erzählen, wie das so zustande kam, das Training, wie da so der Ablauf ist?
Ja, das klingt nach einem guten Plan, weil wir da beide auch sehr involviert waren, quasi von der Akquise bis hin zur Durchführung, was dann quasi von mir direkt dann zu Sven übertragen wurde. Ich weiß nicht, ob du die kennst, auf der Serious Game Night in Frankfurt gewesen, die war letztes Jahr, und habe da dann im Gespräch einen Interessenten, ich weiß nicht, wie sehr ich hier dann Unternehmen nennen darf, kennengelernt, der gesagt hat, ich habe demnächst einen Projektmanagement-Workshop und weiß noch nicht genau, was ich dafür noch zusätzlich machen könnte. Ich habe ihm dann von Eternal Eyes erzählt und den Möglichkeiten. Eternal Eyes ist natürlich von uns so entwickelt worden, dass es relativ flexibel eingesetzt werden kann. Das heißt, sich auf die Lernziele anpassen kann und dann durch entsprechende Evaluation dann natürlich die Ziele rausgearbeitet werden können. Und sind wir dann ins Gespräch gegangen, haben gesagt, ja, wichtig ist vor allem, dass die Teilnehmenden natürlich auch das Interesse dafür mitbringen, dass das funktioniert. Wobei wir davon ausgehen, dass natürlich jeder Mensch am Ende gerne spielt und das kein Problem darstellt. Und natürlich die Offenheit desjenigen, der das dann auch plant und organisiert, die muss vor allem gegeben sein. Und da kam dann wirklich nach einem Gespräch schnell die Aussage, ja, ich möchte das mit euch ausprobieren. Das klingt spannend. Ich glaube, das ist das Richtige. Um meinen Workshop, der ging über 2 Tage, wenn ich mich recht erinnere. Und da könnt ihr ein guter Auftakt sein, um klarzumachen, warum sitzen wir heute eigentlich hier? Um wirklich ein Bewusstsein zu schaffen und dann anschließend im weiteren Workshop noch detaillierter darauf einzugehen und den Workshop zu erweitern. Und das hat dann, wie Sven heute gleich erzählen kann, genauso geklappt.
Okay. Und wie viele Teilnehmende waren da? Also nur damit wir so auch ein bisschen diese Fakten hinbekommen. Also die waren auf jeden Fall vor Ort, das habe ich verstanden. Das war ein Präsenztraining.
Genau, das war eine spannende Sache. Der Ball kam dann so zu mir. Ich war dann für die der Trainer. Und das war ein Team von 40 Personen. Und das ist wirklich eine große Gruppe. Eternal Eyes, das sei schon mal gesagt, funktioniert am besten zwischen 3 und 15 Leuten, wobei wir eine Standardteamgröße von 6 bis 9 bevorzugen würden. Und die fanden das aber so toll, die wollten das machen. Die waren alle, ich glaube, in Stuttgart, alle gemeinsam vor Ort. Ich war in Jena. Und ich habe hybrid trainiert. Das hat wunderbar funktioniert. Die haben sich vor Ort in 3 Gruppen aufgeteilt, wovon ich eine virtuell betreut habe. Die beiden anderen von 2 TrainerInnen vor Ort, mit denen ich dann kooperiert habe. Und diese 3 Gruppen haben jeweils für sich 1 Stunde lang Eternal Eyes gespielt. Es gibt dann eine kleine Einführung von meiner Seite. Und das dort festgesetzte Ziel war, über gemeinsame mentale Modelle zu sprechen. Team Mental Model. Das war der Fokus dieses Trainings. Und als ein wichtiger Anteil von Projektmanagement-Gruppen. Die haben das dann gespielt mit all seinen Höhen und Tiefen und gingen danach in die Auswertung, in das Debriefing, das bei uns mit einem ganz bestimmten Ablauf eigentlich ja, ganz gut funktioniert, dass wir auch Konsumenten von Eternal Eyes immer ganz gerne empfehlen. Das kann ich auch gerne zeigen und erklären. Genau. Möchtest du das jetzt gerade hören, Julian, oder später?
Was denkst du? Also genau, ich habe jetzt erstmal verstanden, Gameplay, also so 1 Stunde, 3 Teams. Ich glaube, brauchen die dann alle ein iPad oder nehmen die ja ihr eigenes Smartphone oder ihren Firmenrechner? Was ist auch noch so technisch, weil ne, ist ja jetzt eine technische Lösung. Was ist da noch notwendig?
Das ist ein gutes Stichwort. Was brauchen die TeilnehmerInnen? Die TeilnehmerInnen brauchen einen Internetzugang und ein internetfähiges Gerät. Wir empfehlen Laptop oder Tablet, also ein bisschen großformatiger. Smartphone würde ich aktuell eher von abraten. Und wir haben das Ganze so optimiert, dass es vor allem für den Online-Bereich funktioniert, für den Remote-Team-Bereich. Aber wir benutzen es hybrid, wir benutzen es auch in Präsenztrainings. In Präsenztrainings müssen nicht alle TeilnehmerInnen ein Gerät haben. Da sage ich dann, eine Gruppe sollte 3 Geräte haben.
Okay, genau. Das heißt also, ich kann auch mit drei, ich sage mal drei Tablets jetzt, mit einer Gruppe, sagen wir mal jetzt, ne, Sweet Spot, irgendwie so 8, 9 Personen, die dann um diese drei Tablets sich in ihre Forschungsstationen dann einwählen. Dazu kommen wir dann gleich. Und die Game Masterin oder der Game Master, das heißt also, Sven, du hattest dann einen Trainerzugriff und die beiden Trainierenden vor Ort hatten auch nochmal für ihr Team in trainierenden Zugriff. Okay.
Ganz gut. Genau.
Boah, das klingt doch erstmal machbar. Ne,
bei, ja, und ich glaube, das Spannende hierbei war auch, das haben wir nämlich das erste Mal auch so in der Form ausprobiert, dass wir nicht das Training alleine anleiten, sondern dass wir im Vorfeld dann wirklich die zwei anderen Leute vor Ort gebrieft haben, wie funktioniert Eternal Ice, was müsst ihr beachten, alles an die Hand gegeben haben und dann am Ende die ganzen Gruppen wieder zusammengeführt haben, um dann zu sehen, hey, es funktioniert. Also wir können bedenkenlos das Spiel jedem in die Hand geben und er kann es mit einem entsprechenden Verständnis natürlich dann auch moderieren und facilitieren.
Okay, verstehe. Ich habe noch eine Frage und dann können wir gleich weitersprechen, wie es dann genau, also was das Framing war. Aber diese drei Gruppen aus diesen 40 Teilnehmenden, hatte da quasi jede Gruppe ein eigenes Spiel und Spielfeld? Oder waren die drei auch in sich irgendwie vernetzt?
Nee, tatsächlich war jedes Team für sich in einem Spiel.
Okay, genau. Also jedes Spiel, genau. Okay, verstanden, verstehe. Ja, genau. Ihr habt ja so über die Game Master facilitierenden Skills, können wir ja gleich noch sprechen. Aber lasst uns erstmal schauen, was müssen die Teilnehmenden dann wissen? Also, wie werden die darauf vorbereitet, dass sie gleich eben in diese Simulation eintauchen? Mhm.
Svenja, ich würde kurz machen, ist das okay?
Voll gerne.
Super. Also mein Stil, die TeilnehmerInnen auf das, was jetzt kommt, vorzubereiten, das besteht erstmal darin, dass wir zum Anfang eines Trainings oder Workshops erstmal klären, was ist das Ziel heute? Weil Eternal Ice in sich keine Lernelemente beinhält. Das Lernen findet im Debriefing statt. Klassische, erfahrungsbasierte Lehre. Die Zielklärung fand natürlich schon vor dem Workshop oder Training statt, aber das Framing, das mache ich als Trainer zu Beginn, teilweise begleitet durch einen Input zu dem Thema, um das es heute geht. Das kann zum Beispiel Team Mental Model sein, andere kennen das unter Shared Mental Model. Es kann aber auch Onboarding oder interkulturelle Herausforderungen sein. Wir müssen uns aber fokussieren. Dann erzähle ich denen, was gleich passiert. Und was gleich passiert ist, dass sie in eine Welt eintauchen, in eine Simulation eintauchen, in der sie das Coordination Team des International Antarctica Institute sind. Sie betreuen eine Forschungsstation in der Antarktis, sind aber nicht vor Ort. Sie sind nicht auf der Station. Sie sind ein bisschen wie das Ground Control Team für die internationale Raumstation, ja. Und kümmern sich aus der Distanz um die Station und die 12 Forscherinnen und Forscher auf dieser Station. Und sie haben eine Chefin, das ist Managing Director Chelsea Hohenschild, und die sagt ihnen, was sie tun müssen in dem Spiel. Und ihre Meta-Aufgabe im Spiel ist immer die, die Besatzung auf der Station zum Forschen zu bringen, aber dabei auch darauf zu achten, dass die mental und physisch gesund bleiben. Okay. Das ist die Meta-Aufgabe.
Ja, und Sven, kannst du mir sagen, wie macht ihr das? Also ist das ein kleines Video oder gibt es dann, also wie lange dauert das? Ist das ein Flipchart oder kriegt jeder so ein Handbuch? Einfach damit sich die Hörenden das gut vorstellen können. Ne? Weil ich glaube, die Storyline, ne, du hast jetzt gerade auch in wenigen Minuten sozusagen erzählt. Ist das schon das, was reicht, bevor es dann auch mal an die Kontrolle, also an die Software dann geht?
Ja, das ist eine wunderbare Frage und die beantworte ich dir zweigeteilt. Das, was ich dir erzählt habe, ist ein Einführungstext, den ich durch eine Präsentationsfolie auf einer PowerPoint erzähle. Aber wer sie wirklich ins Spiel bringt, das ist Chelsea Hohenschild, unser Non-Player-Character. Und Chelsea Hohenschild hat eine Videobotschaft für die Teilnehmerinnen. Ja. ich würde dir einfach mal auch zeigen, wie das aussieht, wenn das gerade für dich passt.
Sehr gerne. Ich versuche, wir machen das so, wenn ihr mir dann auch ganz viele Links schickt oder ein paar Screenshots, dann können wir das auch noch mit in den Podcast einbauen. Mhm. Und wer das jetzt sehen kann, während du den Podcast hörst oder eben dann im Nachgang einfach über die Shownotes dann zu erreichen. Ne?
Genau. Ich zeige dir trotzdem mal ganz kurz den Anfang, dass du dir das so visuell ein bisschen vorstellen kannst. Das ist dann das Startvideo und ich sage den Teilnehmerinnen auch schon vorher, ich starte das Video und die Simulation geht los, wenn das Video zu Ende ist und ich bin raus. Ich bin nur noch ansprechbar, wenn ihr das Wort Spielleitung sagt, ansonsten reagiere ich nicht.
Okay, ja.
Das ist ganz wichtig.
Ja.
So, und das Video, nur mal kurz angespielt, sieht dann so aus. Das ist Chelsea und die führt die jetzt ein, die wird die auch nach und nach, das sieht man dann später, durch die Spieloberfläche führen. Das muss ich alles nicht erklären.
Okay.
Das macht hier in unter 4 Minuten Chelsea Hohenschild. Und damit ist das dann auch schon eingeführt. Und die Simulation
läuft. Das, der Text war jetzt in Englisch. Ich weiß gar nicht, ob wir den auch so mit reinschneiden können. Aber das habt ihr natürlich dann auch in anderen Sprachen verfügbar.
Englisch und Deutsch sind die beiden Sprachen aktuell.
Ja. Genau. Das heißt, der Charakter, Charakter, Chelsea, Managing Director, ist eingeführt und sie führt dann auch durch diese vielen, also ist sie überschaubar, ne? Ich glaube, ich habe so eine Handvoll gezählt, ne? Diese Masken, wo ich die Forschung einfach angucken kann, da könnt ihr mir einmal noch sagen, was da für Metriken da so sind und was man da so einstellen kann. Da habe ich verstanden, es gibt dann das Wetter noch und verschiedene Aufgaben, die die Forschenden auf der Station der durchzuführen haben. Und dann kann ich auch noch mal ein bisschen gucken, wie ist eigentlich der Zustand von dem ganzen Material und dem Equipment und wie geht es den Teil, also den Forschenden da draußen so, ne? Ist ja doch isoliert, ne? Man ist da draußen, ist kalt, weiß gar nicht, ob es dunkel ist.
Oh ja.
Ist
hell, ne?
Kalt genau. Und dunkel. Und das kriege ich dann quasi alles erklärt. Okay, und dann ist es auch schon losgegangen, ne? Was machen die Teilnehmenden, wenn sie jetzt noch Fragen haben? Gucken Sie sich das Video nochmal an, oder?
Das hängt natürlich von der Trainerin, dem Trainer ab, wie sie es machen. Aber ich persönlich zeige Ihnen das Video und dann geht es los. Also ich bin für kaltes Wasser-Methode. Das hat didaktische Gründe. Wir arbeiten mit Information Overflow in diesem Spiel. Wir arbeiten, also wir zwingen die Teilnehmer auch zum Ressourcenmanagement. Es ist ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellen kann von einem Escape Room. Spiel, also ich sag mal ein handelsübliches Escape Room Spiel, das dem Entertainment dient. Das hat eine lineare Story, das kann ich auch alleine spielen, wenn ich das möchte. Eternal Ice zwingt zur Zusammenarbeit und simuliert komplexe Arbeitsabläufe, wie wir sie in der Realität kennen.
Okay. Also ganz gewünscht, oder ich wollte gerade sagen, so, es ist so geskriptet, ja. Das ist auf der einen Seite so, okay, wow, was machen wir jetzt? 4 Minuten, das ist so die minimalste Information. Und jetzt haben wir eben diese Tablets vor uns zu liegen und es geht los. Ich habe noch eine Frage, Svenja, ihr habt das noch nicht erwähnt. Ihr habt zwar eine Stunde gespielt, jetzt wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben. Ist es denn eine Timebox? Also wissen die Teilnehmenden, was ist das Ziel sozusagen? Jetzt können wir das Video nicht ganz hören, aber was ist das Ziel und welche Zeitdauer bekommen die Teilnehmenden in der Regel?
Ja, also ich kommuniziere das immer vorher. Also wir spielen mit Ingame-Tagen. Grob gesagt dauert immer ein Ingame-Tag 15 Minuten. Das heißt, bei einer Stunde haben wir 4 Ingame-Tage, die es zu bestreiten gibt. Und am Ende ist Ziel und Zweck, und das dafür ist, eine Antarktisstation da Forschung zu betreiben. Das heißt, mit dem Hauptwissen, ich muss meine Station möglichst souverän managen und natürlich auch die 12 Crewmitglieder nach bestem Wissen und Gewissen betreuen. Gehen die Spieler da rein, aber du hast genau auch den Nagel auf den Punkt getroffen, als du vorhin gesagt hast, die schauen sich das Video an. Und was passiert dann? In den meisten Fällen fragt irgendjemand, so, was müssen wir denn jetzt machen? So, und dann geht's los. Dann wird ausprobiert, dann wird rumgeklickt, dann wird sich hoffentlich organisiert oder halt auch nicht. Und genau das sind dann die spannenden Phasen im Spiel. Und je nachdem, wir haben unterschiedliche Spielstories. Also grundsätzlich haben wir eine 1-Stunden-Version, aber wir haben auch längere bis zu 16 Ingame-Tagen, die wir dann natürlich dann mit entsprechenden Pausen aufteilen für die Reflexion.
Okay, jetzt muss ich geschwind überlegen, 16 Ingame-Tage, das wären dann 4 Stunden Gameplay, aber dann mit Pausen, ne? Und dann, also ist man also fast im Tag, ne? Mit ein bisschen Input und Mittagessen.
Ja, das ist dann meistens auch ein bisschen zu viel. Da empfehlen wir das dann wirklich über eine Dauer von, auch mit einer längeren Pause dazwischen, dass man sich in der Woche wieder trifft, genau an der gleichen Stelle weiterspielt, nochmal ins Spiel reinkommt, das Gelernte, was man dann auch hoffentlich verinnerlicht hat, dann wieder anwenden kann und dann erfolgreicher aus dem nächsten Spielprozess auch rausgeht. Das ist unser Ziel und das schließt dann auch den Kreis des Experiential Learnings.
Genau, weil ich wollte ja gerade sagen, ne, das ist ja, also jetzt sind wir hier, um über das Spiel zu sprechen, aber das Spiel folgt ja einem Zweck oder einem Ziel und da ist es ja besonders spannend auch zu sagen, ach Mensch, wir können das an der Stelle anhalten. Wir gehen in unseren normalen Alltag, ne, beobachten da natürlich auch vielleicht Ähnliches. Vielleicht exakt das Gleiche. Vielleicht sind wir Mitarbeitende einer Forschungsstation. Und dann kommen wir aber nochmal zurück, reflektieren, aber eben können dann nochmal in der geschützten Welt auch nochmal ausprobieren, ob das, was wir uns vielleicht vorgenommen haben oder ja, ob wir das, was wir uns vielleicht vorgenommen haben, vielleicht auch eintritt. Oder ob wir vielleicht nochmal ganz andere Dinge dann tun, einfach weil wir jetzt die Erfahrung haben. Ne? Und dann geht es ja schneller, dann brauche ich das Video nicht mehr zu gucken, die Teams bleiben vielleicht stabil, dann kann man eigentlich sofort da wieder einsteigen. Ne? Okay, wow, spannend. Könnt ihr uns mal so ein kleines Gefühl dafür geben? Also ja, also jemand fragt, also was passiert dann, was machen die Teilnehmenden? Jemand fragt, was gibt's zu tun? Sie experimentieren so ein bisschen, sie gucken sich diese ganzen Masken an. Die sind, nochmal, wenn ihr mir Screenshots zur Verfügung stellt, können wir die hier auch einblenden. Die sind ja recht überschaubar gehalten. Ne? Und was sind dann so häufige Dinge, die ihr so beobachtet?
Tja, also wir beobachten natürlich sehr unterschiedliche Teams und jedes Team hat eine ganz eigene Herangehensweise. Es ist wirklich eine Simulation, die zwar eine Storyline hat, aber die eine Ebene dieser Simulation ist tatsächlich, dass es völlig von den Entscheidungen der TeilnehmerInnen abhängt, wie sich das Spiel auch entwickelt. Und ein Team, das am Anfang länger zögert, in die Prozesskommunikation zu gehen und sich über ihre eigenen Rollenverteilungen und Aufgabenverteilungen klar zu werden, wird nach hinten raus erleben, dass sich das ein bisschen rächt innerhalb der ersten Spielstunde. Und diese Dynamiken des Schweigen am Anfang alle und lesen für sich oder nehmen sie es in die Hand und sagen, so Leute, lasst erstmal überlegen, was hier Priorität hat, sind Unterschiede in Teams, unterschiedliche Herangehensweisen. Und wir können in der Reflexion danach dann wunderbar mit dem Team durchexerzieren, was ist eigentlich passiert in diesem Spielverlauf, wie habt ihr es einzeln wahrgenommen und wie habt ihr verschiedene Dinge getan? Wie kam es zu Entscheidungen? Wie habt ihr Rollen verteilt und so weiter? Ich würde sagen, was ich in einem vielleicht nicht so funktionalen Team häufiger mal erlebe, ist viel Schweigen und der Versuch, in Compartments zu arbeiten. Die Erkenntnis danach ist dann aber ganz schnell, das funktioniert nicht. Wir müssen uns besser absprechen, als ein Beispiel. Ein anderes, ja?
Genau, also ich bin gerade so ein bisschen überlegen, weil ne, du hast jetzt so diesen Dreiklang quasi, ne? So, es gibt jetzt eine gemeinsame Story oder die Ausgangslage, ne? Wir sind in der Station und das ist unsere Aufgabe, ne? Forschung am Laufen halten und sich um die Teammitglieder zu kümmern, Ressourcenknappheit etc. Und dann ist ja so, dass jedes Team dann unterschiedlich damit umgeht. Und jetzt hast du aber gleich schon gesagt, okay, ne, diese Reflexion, das braucht ja aber auch nochmal eine Anleitung, ne? Oder erlebt ihr schon Teams, die das dann so im Spiel schon machen, ne? Meistens ist man ja so drin, man weiß, ich habe jetzt 4 ne, Tage, die sind nur eine Viertelstunde, die erste Viertelstunde läuft auch schon. Ich meine, ich kann mir das so ein bisschen wuselig auch vorstellen, ne? Vielleicht auch ein bisschen so 3 Tablets nur, ja, und ich habe aber 9 Leute, dann müssen die sich ja noch um die Tablets gruppieren, müssen sich vielleicht also das ein bisschen aufteilen, aber dann habe ich nur die halben Informationen, weil ich gar nicht weiß, es gibt auch Wetterdaten oder was man da machen kann. Also ich stelle mir
das total spannend ist das vor allem, wenn man mit Trainern selber mal eine Runde spielt. Also für mich ist es immer total wichtig, dass wenn Leute das Tool selber anwenden wollen, sie auch selber die Erfahrung des Teilnehmers gemacht haben. Und da merkt man dann schnell, dass auch schon hinter die Kulissen geguckt wird. So, das passiert jetzt deshalb. Ach, hier soll das und das getriggert werden. Und trotzdem werden aber Fehler dann gemacht. Also nobody is perfect und da wird sich aber dann trotzdem im Spiel schon auch selber reflektiert und evaluiert, Das ist total spannend zu beobachten und auch wichtig vielleicht erstmal für das bildliche Verständnis, auch für die Zuhörer, wie das funktioniert. Und zwar Aufgabe in den 15 Minuten, wenn ein Spieltag gerade am Laufen ist, ist entsprechend allen Crewmitgliedern eine sinnhafte Aufgabe für den nächsten Tag zu geben. Das heißt, da geht dann schon mal die erste Diskussion los. Wer kann eigentlich was? Was sollen wir jetzt wem für eine Aufgabe geben? Plus dann auch noch den Zeitdruck, das bis zum Ende des Tages entschieden zu haben. Ist genau diese wuselige Situation, von der du da gerade sprichst. Und da gibt es dann natürlich auch Teams, die reinsteigen und sehr, hands-on, dann schon erste Aufgaben verteilen, sich gar keine Gedanken darüber machen, ist das jetzt eigentlich gerade sehr sinnvoll gewesen für die Person, die das ausführt als Crewmitglied. Aber es gibt natürlich Leute, die warten den ersten Tag und überdiskutieren und über prognostizieren, kalkulieren, was vielleicht alles passieren könnte, dass am ersten Tag keine Entscheidungen fallen. Und das ist wirklich das Spannende dann auch zu sehen in der Simulation.
Okay. Und das heißt also, ich brauche so ein bisschen die, ich habe verstanden, es gibt Zugriff zu den Teammitgliedern in dieser Station und deren Biografie, also was die Skillset vielleicht auch, ne, was die so können. Und dann habe ich gesehen, es gibt diese Aufgabe zuordnen. Also es gibt so ein Set an Aufgaben und die kann ich dann den Personen einfach zuordnen und die machen die dann wahrscheinlich. Also vermute ich, je nachdem, ob das so ein bisschen passend ist zu dem, was sie selbst für sinnhaftig empfinden und wie sie ausgebildet sind, werden sie dann glücklich oder zufrieden oder unglücklich. Erzählt mal so ein bisschen, was kann da so auf der Spielseite alles so passieren. Ja.
Ich würde gerne den Einstieg kurz machen und dir erstmal dich einfach auch reinnehmen.
Ja, gerne.
Julian, als Teilnehmender heute mal, okay? Ich habe dir hier einen Link in den Chat gestellt, da kannst du einfach mal drauf gehen.
Wieder eine interaktive Podcast-Folge. Ich kopiere den Link und öffne ihn in meinem Browser. Mal gucken, was passiert.
Und ich teile zeitgleich auch mal meinen Bildschirm. Ich zeige dir jetzt gerade das Game Master Dashboard. Und ich habe schon gesehen, Julian hat sich gerade registriert und angemeldet. Das wird mir angezeigt. Wunderbar, du bist drin. Und hier würden jetzt auch deine Kolleginnen alle aufploppen.
Ja, ja.
Und ich starte für dich jetzt einfach das Spiel. Und du kannst mal sagen, wie das dann direkt aussieht. Wir wären jetzt im Workshop am Ende des Videos und ich drücke auf Start.
Mhm. Okay, wunderbar. Na Mensch, da sehe ich doch schon mal die Station. Ich mache jetzt keine Screenshots. Ich hoffe einfach, dass E-Mail einiges da zur Verfügung stellt. Aber ich kann die Außenwelt sehen. Genau.
Genau.
Okay, die Weibrechtstation 2.
Da kannst du auch mal auf andere Orte klicken. Rechts sind kleine Kacheln mit Bildern von anderen Orten, die im Spiel eine Relevanz haben.
Pinguine.
Du siehst von jeder hier das Wetter, die Sichtweite, verschiedenste Daten.
Super.
Und unten am Bildschirmrand hast du 5 verschiedene Tabs. Ja, wir sind jetzt auf dem Monitoring-Tab, wo wir die Wetterdaten vor allem sehen.
Das Forschungsschiff ist auch da. Genau, also Monitoring zeigt mir verschiedene Daten zum Wetter, zur Höhe, zur Weitsicht, Wind, die üblichen Dinge. Und ich habe tatsächlich noch keine Forschungsaufgabe erfüllt.
Ja. Noch nicht so gut. Unten siehst du dann Equipment, wenn du da drauf klickst, das ist das kritische Equipment. Das sollte bitte nicht kaputt gehen, Julian, das wäre schlecht.
Ja,
wenn
Wasserdruck. Ich habe ein Schneeräumgerät und ein Computernetzwerk und ich sehe hier auch noch einen Lageplan von der Station mit den üblichen verdächtigen Notausgängen und Feuermeldern und Strom und Wasserzufuhr. Okay.
Das mittlere Tab ist aber mit das Wichtigste, das Crew-Tab. Hier siehst du die Menschen, für die du gerade verantwortlich bist. Ja? Das sind die 12 Besatzungsmitglieder. Auch hier kannst du rechts einzeln Leute anklicken. Die werden dir dann groß angezeigt. Da siehst du alle Werte, die du über die brauchst. Gesundheitslevel insgesamt, Körpertemperatur, Frustrationslevel, Sättigung und die Herzrate.
Ne? Okay. Ja, interessant, genau.
Ja. Also, da dann hast du ein Dropdown-Menü. Da kannst du ja mal draufklicken und sagen, was da so passiert.
Okay, genau. Und hier habe ich jetzt, jetzt muss ich noch gucken, ob es auch 12 Aufgaben sind, aber hier habe ich verschiedene Aufgaben, die ich jetzt sagen, guck mal, da kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, es wäre wichtig, jetzt den Schnee zu räumen Ja, und ich kann aber auch sagen, ja, bitte mal Ausrüstung holen, forschen oder die Pinguine besuchen, ne?
Pinguinbeobachtung. Genau. Das ist natürlich auch Forschung. Du kannst aber auch mit deinen Freunden oder Familie kommunizieren. Auch wichtig, wenn man so isoliert lebt. Du kannst auch mal eine Pause machen. Und du siehst, es gibt mehr als 12 Aufgaben. Jedes Besatz, also du könntest auch 3 Besatzungsmitglieder alle zusammen zu dem Pinguin schicken. Wäre im Spiel kein Problem, könnte auch mal notwendig sein. Und es geht jetzt nicht einfach nur darum, wie so eine Art Hin- und Herschieben von Aufgaben zu sagen, okay, das macht jetzt die Person, das macht jetzt die. Die Personen entwickeln sich auch unterschiedlich. Die können auch krank werden und dann nicht mehr arbeitsfähig sein. Und du musst dir genau überlegen, welche Aufgaben priorisieren wir hier im Team und welche ordnen wir zu und wem ordnen wir sie zu. Ja? Das ist diese grundständige Aufgabe und viel Zeit hast du nicht mehr. Der halbe Tag ist schon fast abgelaufen. Mm. Oben siehst du wahrscheinlich so einen Balken. Ne? Genau. Der läuft langsam runter.
Ja, gut, dann habe ich hier noch eine Karte, wo ich auch sehen kann, ja, die Pinguine, das ist auch ein Stück weit entfernt. Genau. Und auch das Forschungsschiff, das ist ja alles auch ein kleiner Weg, ja, um dahin zu kommen. Genau. Also das wird wahrscheinlich auch nicht so, sofort funktionieren. Interessanterweise ist die Karte von der OpenStreetMap. Und dann habe ich die Records, ja, genau. Hier habe ich also noch ein Handbuch, habe ich eine kleine Erklärung noch, wie diese Instrumente bzw. wie das Equipment einzusetzen ist. Ja,
genau.
Dann die Crewmembers, so. Kurzen Absatz zu jedem, ne?
Genau. Und dann die Taskliste, da werden die einzelnen Aufgaben beschrieben, die man im Dropdown-Menü wählen kann. Und. Das ist wirklich viel und das schafft man auch mal nicht eben so gar nicht zu Beginn zu lesen. Man muss sich wirklich entscheiden, wer liest das und wie viel davon und was ist wichtig. Da geht es um das Ressourcenmanagement im Team und die Priorisierung. Und dann auch, wie Informationen geteilt werden, auf welche Art. Dem Team steht ja alles offen. Sie können Chats benutzen, sie können ein Miro-Board benutzen, sie können sich Screenshots schicken, all das ist erlaubt. Sie können auch mit ChatGPT arbeiten. Wir okay. verbieten grundsätzlich nichts.
Ja, verstehe. Ja, also das wäre sogar auch eine Möglichkeit, wenn wir jetzt über diesen, ihr habt ja angesprochen, ne, dieser Information Overload ist gewünscht, gerade am Anfang. Ja, das ist also auch mit Sicherheit eine Aufgabe, die es zu tun gilt. Also erstmal nicht nur sich aufzuteilen, wer kümmert sich jetzt gerade mal um was oder exploriert was, sondern eben auch wer, genau, gehört dann zu denjenigen, die vielleicht erstmal lesen, dokumentieren, die Fragen beantworten, ne, die das Team auf jeden Fall hat, warum die vielleicht, ja, was es zu tun gilt oder warum vielleicht der ein oder andere unglücklich ist und wie es da zu einem besseren Match zwischen Aufgabe und Person kommen kann, ja. Okay. Wow.
Also genau, es geht ja um eine gute, sinnhafte virtuelle Kollaboration, die wir hier fördern wollen. Deswegen, also du siehst ja auch vielleicht noch ein paar Worte zum Interface. Wir haben das sehr niedrigschwellig gehalten. Ne? Also jetzt stellt man sich bei Serious Game ja meistens wirklich eine 3D-animierte Oberfläche vor oder wirklich schwierige Steuerung oder ähnliches. Wir wollen, dass wirklich Teilnehmende von jedem Alter bis natürlich auch jeder Erfahrung im Videospielbereich hier einsteigen können und mitspielen können. Deswegen eine klassische Arbeitsoberfläche, in der wir uns selber irgendwie zurechtfinden, die uns vertraut ist, in die wir uns aber dann trotzdem einarbeiten müssen.
Genau, und du sprichst schon was an, ne? Also ich habe natürlich auch, genau, schon Simulationen gesehen, wow, da kannst du dann den Salzgehalt in der Pommes einstellen, ja? Das wird natürlich dann sehr detailliert, ja? Und ihr sagt wirklich, okay, nee, mit so ein paar Basics, ne? Also Equipment, bisschen Umfeld, Monitoring, die Crew, eine Karte und ein bisschen Dokumentation, kommt ihr eigentlich ganz gut hin, ne?
Ganz genau, und es ist am Ende ja auch die Immersion. Was die Spieler aus dem Spiel machen, ist so viel stärker als das, was wir am Ende hier eigentlich auch bieten. Es ist viel da, aber die Vorstellung, die dann noch dazu kommt, durch die Leute, die spielen, macht das Spiel dann eigentlich noch größer und da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel noch mit an die Hand geben.
Absolut, ne? Also ich würde sogar, ne, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, ne, je weniger da ist, desto mehr zwingen wir natürlich die Teilnehmenden oder laden sie ein, ne, ihre eigene, nicht nur Handlung, sondern ihre eigene Geschichte da so mit reinzuweben. Ne? Warum? Wir gucken hier gerade auf Amy McLaren. Genau. Ja? Warum Amy jetzt vielleicht doch lieber zu den Pinguinen gehen sollte, statt sich mit dem Schneeflug auseinanderzusetzen. Ne? Okay, wow.
Und du hast eben nach den Dynamiken, die wir so beobachten, gefragt. Eine ganz spannende Sache ist, dass alle Teams, jetzt mal Spielmechanik gedacht, immer dazu neigen, sich eigene Regeln auszudenken, die das Spiel vermeintlich hat, die das Spiel aber tatsächlich doch nicht hat. Und wir müssen gar nicht jede Ebene durchdenken. Es funktioniert von alleine, dass die Teilnehmenden das Spiel komplexer machen teils, als es ist. Ne? Auf der linken Seite, das will ich dir noch ganz kurz zeigen, gibt es E-Mails, die von Chelsea Hohenschild immer geschickt werden. Das hier ist jetzt eine Präsentationsgeschichte und da kommt dann sowas wie Feuer auf der Weybrecht Station 2. Und wenn ich das jetzt öffne, ich werde jetzt hier mit Sven auch angesprochen, als der bin ich eingeloggt, bei dir wird dann da Julian stehen, die Information, was los ist und was das Ganze bedeutet. Es gibt aber auch teilweise extra Aufgaben, die dann über einen Link, der in der E-Mail dann drin ist, sich in einem neuen Tab öffnen, wo Dinge dann zu tun sind. Das geht über Puzzlespiele zu Listenspielen. Da können wir jede Spielmechanik nochmal on top reinbringen, die wir möchten. Aber es kann ja auch sein, dass man Chelsea was fragen will. Man kann mit Chelsea zu jeder Zeit unmittelbar chatten und Chelsea wird dann antworten. Die ist allerdings leider oft kurz angebunden, denn sie ist ja Managing Director eines ganzen Instituts. Und das ist die Teilnehmerinsicht dieses Spiels.
Ich habe jetzt aber auch verstanden, also und zwischenzeitlich hatte ich der Tag schon, ne? Wir sind jetzt schon in Tag 2 in dieser Simulation, aber ich habe nochmal nachgeguckt, also mittlerweile habe ich auch mehr Aufgaben, die ich verteilen kann. Ne? Also auch da gibt es dann doch nochmal Veränderungen auch. Könnt ihr uns so ein bisschen erzählen, wie sich Tag 2, 3, 4 so dann anfühlen für die Teilnehmenden?
Ja. Wir geben den TeilnehmerInnen zu Beginn über die Art, wie wir die Stories designen, die Möglichkeit, erstmal in die Simulation reinzufinden. In der Folge kann und wird dann aber immer mal etwas passieren. Wir haben verschiedene Game Stories. Das heißt, es gibt auch verschiedene Dinge, die passieren können. Das geht über, auf der Station bricht ein Feuer aus. Das reduziert insgesamt die Menge an Wasser, denn Trinkwasser gleich Löschwasser. Es reduziert aber auch irgendwie den Nahrungsmittelbestand. Der muss wieder aufgefüllt werden über den Stationsgarten oder sonst was. Besatzungsmitglieder können krank werden. Wir erhöhen den Druck. Sobald sich eine Routine einschleicht im Team, geben wir etwas rein, was das Team zwingt, neu zu denken. Wie gehen wir damit um? Wo schaffen wir jetzt neue Ressourcen, nachdem wir es uns ja eigentlich gemütlich gemacht haben?
Okay, verstehe. Ja. Und Routine, ich meine gut, ihr seid die Entwickler des Spiels, ja. Das heißt, also ihr wisst natürlich, wie die Engine im Hintergrund funktioniert und was genau man einzustellen hat. Aber ich verstehe, es gibt ja dann frohe Dinge und die Kunst liegt ja als jetzt nicht nur ne, das Spielziel zu erreichen ne, oder das bestmögliche Spielziel zu erreichen, sondern sich ja natürlich auch in dem Team, also in dem Team, mit dem ich spiele, also zwischen meinen Kollegen und Kolleginnen, sich so abzustimmen und so zu kommunizieren, dass man eben Entscheidungen trifft, dass man überhaupt Dinge anspricht, ja, dass man vielleicht auch wie ihr schon gesagt habt, ne, vielleicht gibt es jemanden, der moderiert, jemanden, der führt, was auch immer das dann bedeutet in diesem Kontext. Wow. Ich meine, gibt es irgendetwas, also ich meine, bevor wir so ein bisschen gucken, wie es dann auch irgendwann mal wieder endet, aber gibt es denn irgend so einen ganz besonderen Moment, den ihr mal erlebt habt? Also die Teilnehmende oder eine Gruppe oder vielleicht auch eine einzelne Person mit dieser Aufgabe umgegangen ist?
Vielleicht ein Klassiker, und
Ja.
zwar, wir haben einen Koch auf der Station, aber der kann nicht kochen. Und die
Ah.
Teilnehmenden echauffieren sich immer darüber, dass er die Aufgabe Kochen nicht zugewiesen werden kann.
Okay.
Wobei natürlich jeder der 12 Figuren auf der Station theoretisch kochen könnte. Also nur
Ja.
weil er Koch ist, muss er ja nicht kochen.
Okay.
Oder auch an einer anderen Stelle im Spiel, vielleicht noch eine andere Situation, kommt man zu einem Punkt, an dem man für Lebensmittelbeschaffung auch Pinguine jagen könnte. So, und das würde natürlich bei den Crewmitgliedern den Diskomfort steigern, weil niemand möchte süße Pinguine töten. Nun war dann die Aussage von einem Teilnehmenden: Ja, wir haben ja die Japanerin Aika Nagata an Bord. Die essen ja auch Wale, die kann das machen, die stört
Mmh,
das bestimmt nicht.
verstehe. Okay, ja,
So,
okay.
fand ich dann doch sehr extrem, aber
Ja.
anscheinend waren alle mit d'accord.
Okay, also ich würde jetzt aber mal sagen, es sind jetzt ja nicht nur Ressourcen und Entscheidungen mit eingebaut, sondern es sind tatsächlich auch in den Charakteren der Teilnehmenden Momente eingebaut, wo ihr sagt, okay, da können wir vielleicht auch an Biases ran, da können wir an ja, Vorurteile, Vorannahmen eben auch ran. Und das eben, also zumindest ne, den Teilnehmenden das so präsentieren und zu gucken, wie sie damit umgehen. Das heißt jetzt nicht, dass ne, jedes Team genau das dann auch diskutiert. Okay, also das sind auch Momente, die ihr dann wahrscheinlich beobachtet, ja, in der Facilitation als Game Master, die ihr dann auch hinterher ansprechen könnt. Sagen wir mal, 4 Tage sind jetzt vorbei. Ich habe gerade so eine Einblendung bekommen, ne? So Tag 2, Tag 3, also das läuft einfach, ja. Und was passiert dann? Also wie endet es? Ja, die Teilnehmer wissen vielleicht sogar, oh, ich habe noch 5 Minuten, ja. Und dann ist es irgendwann vorbei. Was passiert dann?
Was passiert am Ende der Simulation? Da beginnt es eigentlich erst so richtig, weil jetzt kommt das alles Entscheidende Debriefing. Und Julia, du weißt es, das ist das, womit jeder Game-Based Learning-Ansatz steht und fällt, vor allem einer, wie wir ihn hier gewählt haben. Und unsere Methode ist basiert auf zwei Debriefing-Methoden, die vielleicht gar nicht alle Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Und zwar das eine ist das sogenannte Team Emergency Assessment Measure. Das ist ein Fragebogen, der kommt aus der Medizin und dient dazu, Notfallteams, Schockteams debriefen zu lassen nach echten oder simulierten Situationen. Hat 12 Fragen, wobei ich die ersten beiden immer weglasse, weil die beziehen sich auf die Führungsrolle im Team und ich suggeriere nicht, dass jedes Team diese Rolle braucht. Das lassen wir die TeilnehmerInnen in den ersten 10 Minuten erstmal individuell das beantworten, jeweils für sich über einen Online-Fragebogen. Und die TeilnehmerInnen haben in den 10 Minuten auch Zeit, sich so ein bisschen abzuschütteln, sollen auch mal vom Bildschirm wegtreten und sich so ein bisschen wieder fangen und die Simulation auch wirklich verlassen. Dazu fordere ich sie auch konkret auf. Ihr habt jetzt keine Verantwortung mehr für diese 12 Menschen. Die Simulation ist pausiert. Ihr müsst euch jetzt gerade nicht mehr damit beschäftigen, wie es den Leuten dort geht. Ja, das ist ganz wichtig. Erstmal abschütteln und jetzt bitte mal für euch individuell gucken, wie ist euer Blick auf das Team? Auch das möchte ich dir ganz kurz zeigen und aber auch natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was man sieht. Das ist jetzt so ein Ergebnis, wie das dann aussieht, wenn der Fragebogen beantwortet wurde. Das ist hier immer eine Frage. Die erste Frage ist in deutscher Sprache: Das Team kommunizierte effektiv. Und jetzt bei dem Team sieht man eine große Einigkeit darüber. Die haben hauptsächlich häufig bis sehr häufig angeklickt. Eine andere Frage wäre dann zum Beispiel Frage 9, also die Aussage, die bewertet wird: Das Team folgte bewährten Leitfäden. Damit ist gemeint, was wir vor der Spielphase besprochen haben an Grundsätzen guter Teamarbeit. Und hier ist die Streuung größer. Die geht von die meisten selten über häufig zu sehr häufig. Als Facilitator picke ich mir die Fragen hinaus, wo die Diskrepanz, der Raum der Antworten am größten ist. Und dann debriefen wir gezielt zu dieser Frage. Wie wird das gesehen? Ja, zum Beispiel, wenn ich ein Team habe, das sagt, das Team kommunizierte sehr effektiv. Es ist aber, alle Antwortmöglichkeiten sind mal ausgewählt. Dann reden wir darüber, warum da kein gemeinsames mentales Modell besteht und was bedeutet effektive Teamkommunikation für jede einzelne Person.
Ja, ja, genau.
Und da kommt es dann, ne, so zusammen.
Ja, absolut, absolut. Ich wollte auch gerade noch sagen, ne, also selbst wenn das Team da eine hohe Übereinstimmung hat, sagen wir mal in den Antworten, ne? Ich glaube, es werden hier immer so eine Skala von 0 bis 4, ne? Wird hier immer angeboten. Ist aber natürlich interessant zu wissen, warum, ne? Also die Gründe auch, ne? Warum sie sagen, ja, häufig haben wir effektiv kommuniziert. Okay, spannend. Also das heißt, ich kriege ja sofort, weil das sind 12 Fragen, das kann man relativ zügig beantworten. Die Auswertung ist jetzt auch digital. Sven, vielleicht kannst du mir davon auch einen Screenshot zur Verfügung stellen, dann zeigen wir das auch gerne im Podcast, in deinem Player, falls der Player das unterstützt, wenn nicht in den Shownotes. Aber das sind ja sofort Dinge, die ich als, die ich einfach mal zeigen kann den Teilnehmenden und selbst um Reaktionen bitten kann oder die ich natürlich in diesem ersten Phase des Debriefs natürlich auch konkret ansprechen kann. Ne? Okay, wow.
Genau. Was darauf folgt, ist eine andere Debriefing-Methode. Vielleicht kennen die eine oder andere Zuhörerin die auch schon. Das ist die, ja, ich finde das Akronym nicht toll, aber es ist die GAS-Methode, die GAS-Methode. Die versucht, die klassischen Debriefing-Leitfäden, die vielleicht viele kennen, die dann öfter mal so 9 Phasen, 7 Phasen des Debriefings nennen, es gibt sehr viele, werden hier ein bisschen zusammengefasst zu 3. Und ich mache das den Teilnehmerinnen transparent. Wir machen jetzt einen 3-Schritt eines Debriefings online auf einem Miro-Board, in Präsenz auf Flipcharts oder einem Whiteboard, wo wir mit einfachen offenen Debriefing-Fragen uns erstmal bei GAS, dem Gather, dem Sammeln der Informationen widmen, wo einfach nur sachlich versucht wird darzustellen, was ist passiert und wie hat es sich für mich individuell angefühlt. Das ist der erste Schritt. Nachdem die Gruppe hier zusammen und moderiert, zum Beispiel durch mich als Trainer, gesammelt hat, gehen wir in das A von GAS, in die Analyse. Und hier versuchen wir zu ergründen, wie kam es zu dem, was im Gather beobachtet wurde. Wenn zum Beispiel Chaos, das ist jetzt hier bei dem Beispiel, das ich gerade einblende, unter dem Sammeln von Informationen genannt wurde, es bestand aus unserer Sicht Chaos, wird in der Analyse versucht herauszufinden, was könnte der Grund für das Chaos gewesen sein? Und wozu hat dieses Chaos denn noch geführt? Und am Ende des S von GAS, Summarize, zusammenfassen, wird dann die Synthese hergestellt aus den ersten beiden Schritten und versucht auch klar hinzubekommen, was bedeutet das für unsere reguläre Arbeitswelt? Wir transferieren das in das normale gemeinsame Zusammenarbeiten und welche Best Practices können wir für unser Team hier ableiten? Und so kommen die auf ihre ganz eigenen Schlüsse. Das ist uns wichtig. Das Debriefing dient dazu, dass das Team die für sich passenden Lösungen finden für die Herausforderungen, die sie auch selber finden. Manchmal fallen mir in einem Team auch in der Durchführung Dinge auf, die ich gerne ansprechen würde. Ich lasse es dann aber sein, weil für das Team es kein Fokus zu sein scheint. Und dann ist es noch nicht dran, daran zu arbeiten. Dann sollen die erstmal an den Herausforderungen arbeiten, die sie kennen.
Genau, ich glaube, das ist immer so die hohe Kunst, ne? Also zu gucken nach dem, was passt eigentlich zum Workshop-Ziel, was passt auch natürlich zu deinen Beobachten und dem, was angesprochen wurde, aber eben auch, ne, was die Teilnehmenden jetzt einfach besprechen möchten. Ich habe aber noch eine Frage. Also jetzt in diesem Beispiel, das ihr genannt habt, waren ja alle Teilnehmende vor Ort, ne? Das heißt, sie sind immer noch in meinem Kopf, in meiner Vorstellung sind die immer noch in diesen 3 Gruppen, ja? Also 12, 13 Personen. Und 13, 14 Personen, ja. Und wie funktioniert das also rein? Wie moderiert ihr das? Also darf jeder antworten oder beginnt das mit der Selbstreflexion und dann spreche ich mit einer kleinen Gruppe? Also wie macht ihr das einfach, damit ich mir vorstellen kann, wie ihr jetzt bei 15 Personen, ich sage mal in einer größeren Gruppe jetzt gut auch ein Gespräch moderiert? Habt ihr da ein paar Tipps und Tricks für unsere Hörenden?
Ja, Tipps und Tricks beim Moderieren eines Debriefings gibt es viele. Ich würde sagen, read the room ist ein ganz wichtiger Tipp für jeden Facilitator, für jede Facilitatorin, zu schauen, was ist gerade die Gesamtstimmung und wie sieht jede einzelne Person aus. Bei dem Beispiel, das du gerade nochmal angesprochen hast, war es so, dass ich zwar dafür gesorgt habe, dass alle drei Gruppen gleichermaßen im Spiel sind und spielen. Beim Debriefing wurde jede Gruppe aber von einem Trainer, einer Trainerin betreut und hat diesen Ablauf durchgespielt, den ich gerade skizziert habe. Fragebogen beantworten und dann anhand der GAS-Methode durchsprechen. Die Aufgabe des Moderierenden, der moderierenden Facilitatorin ist dann aber immer, den Fokus nicht zu verlieren. Was war das abgesprochene Lernziel? Und dabei sollte man bleiben. In dem Beispiel ging es um gemeinsame mentale Modelle. Das heißt, ich drifte dann auch eher nicht ab in wertschätzende Teamkommunikation beispielsweise, auch wenn ich vielleicht denke, das könnte jetzt hier ein Thema sein, sondern ich bleibe bei dem, was wir vorher transparent besprochen haben. Will das Team abweichen, ist das okay, aber dann muss es auch klar sein, muss es transparent sein.
Wow, was sind da so Dinge, die ihr dann so hört? Also ich, wenn, wie gesagt, ich habe verstanden, ne, das war jetzt ein Ziel, ein Beispiel, mentale Modelle, es ging jetzt im Kontext auch von einem Projektmanagement-Training, aber könnt ihr uns so einen kurzen Abriss geben, was so häufige Dinge sind, die den Teams so auffallen, nachdem sie eine Stunde Eternal Ice gespielt haben?
Svenja, magst du anfangen und ich kann dann so ein bisschen ergänzen?
Ja, total gerne. Also Klassiker, die wir beobachten oder die jeder Trainer dann in der Gruppe beobachten wird, sind erstmal klare Ziel- und Rollenverteilungen. Also wie steigt das Team überhaupt ein? Werden Aufgaben entdeckt und verteilt? Dann wie läuft die Kommunikation in dem Team selber ab? Haben wir ja schon ganz viel drüber gesprochen. Wie findet die Zusammenarbeit und die Interaktion statt? Also wir gehen ja wirklich davon aus, ich hoffe, wir haben es am Anfang gesagt, zum Einstieg Sven, das Spiel wird ja komplett simultan gespielt. Das heißt, alle sehen wirklich immer genau das Gleiche auf ihrer Arbeitsoberfläche. Und dann ist natürlich wichtig, wie findet da die Zusammenarbeit statt und werden zum Beispiel auch andere Prozesskommunikationen betrieben. Dann auch spannend die Selbstorganisation im Team. Also was muss ich jetzt mit dem Team überhaupt teilen? Ist das wichtig für alle oder teilen wir uns vielleicht auch einfach in kleine Breakout-Session? Wenn wir digital arbeiten und eine größere Gruppe sind, erlebe ich das häufiger, dass dann wirklich vom Team selber schon vorgeschlagen wird, hey, drei Leute gehen jetzt in die Breakout-Session, machen das jetzt erstmal und dann finden wir uns zusammen und sagen, was priorisiert werden muss. Dann auch noch ein großes Thema ist natürlich das Zeitmanagement. Wir haben diese 15 Minuten pro Tag. Wie werden die genutzt und wie schnell wird zum Beispiel auf neue Ereignisse reagiert? Also wenn neue Nachrichten reinkommen, wenn Equipment kaputt geht, wenn jemand krank wird, wird das gesehen und wird dann auch dementsprechend gehandelt. Dann natürlich auch großes Thema Ressourcenmanagement. Also wie viele Leute haben wir eigentlich? Wer kann was machen und in welchem Umfang? Und natürlich auch eine Ergebnisorientierung. Also was ist unser gemeinsames Ziel? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir dieses umsetzen? Und was müssen wir dafür priorisieren? Oder natürlich auch jedes Team ist unterschiedlich. Wir sind nicht alle perfekt. Wie begegnen wir Konflikten? Was machen wir dagegen? Welche Strategien werden angewandt? Und ja, gibt es dann auch eine Lernbereitschaft im Team dafür? Und werden auch Innovationen genutzt? Also wird outside the box gedacht, kommen dann Vorschläge wie zum Beispiel, ach, was mache ich jetzt mit ChatGPT? Da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Voll okay.
Genau. Ja, wow, das ist ja relativ breit, aber nochmal, das ging jetzt über so die gesamte Bandbreite
ganz genau.
der Einsatzgebiete und auch der Ziele, ne?
Ja, ja. Ich zoome jetzt nochmal rein
und
bring mal zwei konkrete Beispiele. Mhm. Nee, ich bringe drei, aber ich mach's kurz. Eine häufige Beobachtung ist, dass die Teams schildern oder Einzelpersonen schildern, ich war total überfordert und lost, aber später haben wir uns strukturiert und dann ging es mir besser. Das ist eine klassische Beobachtung, die ich immer wieder habe. Eine andere Beobachtung, die immer mal wieder vorkommt, das hatte ich jetzt gerade vor 2 Wochen. Dort habe ich eine Konfliktberatung gemacht, ein Konfliktcoaching in einem Verwaltungsteam, also einem Amt. Und dort ist es vorgekommen, dass eine Teilnehmerin lost war. Die hatte sich ziemlich bald verabschiedet sozusagen in der Simulation. Das war ein Präsenztraining. Die waren alle an einem Tisch. Und es hat niemand wahrgenommen, ihre Hilferufe. Ja. Und darauf konnten wir gut eingehen im Debriefing und ganz konstruktiv darüber sprechen und auch den Transfer machen in die reguläre Arbeitswelt. Wie oft kommt es vor, dass jemand eigentlich ins Team reingibt, ich bin überfordert, ich schaffe das jetzt hier nicht. Und wie wird darauf reagiert? Wie wird damit umgegangen? Und da konnten wir sehr gut alte Konflikte aufarbeiten an diesem Beispiel, dieser Erkenntnis aus, das ist ja hier schon wieder passiert. Und so passiert es auch im regulären Arbeitsumfeld häufig. Das dritte Beispiel, ich hatte am Anfang drei gesagt, das muss ich kurz sagen, weil sonst denken die HörerInnen, was ist passiert, ist, dass ein Team vollständig in die Selbstreflexion gegangen ist. Das Spiel lief zu Ende, das steht dann auch auf dem Bildschirm, die Simulation ist jetzt zu Ende. Und ich wollte mich einschalten per Kamera, das war ein Online-Training. Dann haben die aber angefangen, sich selbst zu debriefen, dass ich erstmal für 20 Minuten gar nichts gesagt habe und einfach nur zugehört habe, wie die sich selber gegenseitig gespiegelt haben, wie hilfreich wertschätzende Kommunikation war, wie hilfreich Affiliationszeichen waren von wegen, danke, dass du das gemacht hast und wie gut es für sie selber funktioniert hat, ganz klar zu haben, nach 10 Minuten eines Tages machen wir 3 Minuten ein kurzes Check-in. Und ich habe nichts gemacht, die fingen einfach von alleine an. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich.
Okay, ja. Ja, schön. Ich glaube, das ist ja natürlich auch ein wichtiger Skill, ne, für ein Team, sich da selbst moderieren zu können, aber eben auch, ne, in diese Rückschau zu gehen, ne, besonders in so einer Situation, wo es ja genau darum geht, ne. Jetzt habt ihr aber so viele Dinge angesprochen, die Teams entdecken können, ne, auch gestützt mit dem Fragebogen, aber eben auch mit dem Debriefing und dieser Drei-Schritt-Methode. Wie sieht es denn eigentlich aus? Der Game Master oder die Game Masterin lockt sich ja ein bisschen anders ein, ne, in die Simulation. Gibt denn das Spiel, also die Simulation, die Technik, auch Feedback? Oder gibt es da Momente, also die du als Game Master sehen kannst? Weil du hast ja auch nicht immer alles im Blick wahrscheinlich, ne? Aber du müsstest ja dann gucken, haben sie es, wenn ihr das angesprochen, haben sie zeitnah reagiert, ne? als ein virtuelles Teammitglied auf der Station ausgefallen ist oder auf diese E-Mail von der Chefin, das in Brand war, ne? Oder auf eben all die anderen Dinge. Wie unterstützt da die Software?
Svenja, wollen wir es so machen, dass du erzählst, wie das Game Master Dashboard hier unterstützt und ich klicke, wo du sagst?
So machen wir das. Vorteil bei uns ist, wir haben uns die gleiche Frage gestellt, also wie können wir Leuten, die jetzt nicht, also man sieht ja meistens den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man sich lange mit dem Thema beschäftigt, das heißt für uns ist es einfach, Eternal Eyes zu benutzen. Das sollte für alle anderen natürlich genauso einfach werden, deswegen haben wir das Dashboard dann so designt, dass man schnell alle wichtigen Informationen hier auf einen Blick hat und dann auch alle Informationen bekommt, die man gerade braucht. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel unten links in der Ecke den Event Schedule. Da sehen wir wirklich zeitlich getaktet, was jetzt gleich in der Story passiert. Wir geben das dann in unseren Materials dann auch anhand, was in welchen Nachrichten drinsteht. Das heißt, wenn man noch nicht so versiert ist mit der Story, die man jetzt vielleicht mit seinem Team spielen möchte, kann man sich das angucken und dann wirklich schauen, welche Nachricht kommt eigentlich zu welchem Zeitpunkt, was heißt das für das Team. Wenn man dann 1-2 Spiele gemacht hat, weiß man dann zum Beispiel, was passiert bei der Message Ballpen Challenge. Und dann haben wir dann natürlich dann immer genau den Überblick, wo steht gerade mein Team. Und dadurch, dass wir als Trainer dann uns die Zeit nehmen können, uns darauf zu konzentrieren. So, ich sehe in Upcoming, jetzt ist das Ende nur noch in naher Zukunft zu sehen, in einer Minute vier, würde ich dann sehen, okay, als nächstes würde der Brand ausbrechen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Team darauf reagiert. Das heißt, das habe ich hier immer im Blick. Ansonsten habe ich auch die Möglichkeit zu sehen, welche der kleinen Nebenchallenges, die hat Sven vorhin angesprochen, wurden denn schon überhaupt gesehen, also sind gestartet worden. Und welche davon hat mein Team gelöst, falls ich das nicht mitgekriegt habe? Das heißt, da kann ich am Ende dann nämlich auch sehen, war da mein Team erfolgreich oder nicht? Und wenn nicht, dann kriegt man definitiv auch als Trainer mit, warum nicht. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Key Indicators uns anzuschauen. Das heißt, wie geht es eigentlich den Crewmitgliedern auf der Station? Jetzt sehen wir hier zum Beispiel ein paar Crewmitglieder sind schon krank. Das sollten die Teilnehmenden dann auf den Schirm haben. Wir haben ein paar Grundwerte, die schon rot eingefärbt sind, unsere Power Supply ist ein bisschen niedrig, der Schneelevel ein wenig hoch. Das wären alles so Faktoren, wo man dann ein Auge drauf haben könnte und sich dann Gedanken machen kann als Trainer. Wird das gesehen oder wird das vielleicht auch aktiv ignoriert, weil man sich denkt, so, da können wir uns jetzt gerade eh nicht drum kümmern, weil wir wissen nicht, wie das funktioniert. Genau, ansonsten können wir nochmal zurückgehen. Hier haben wir übrigens auch die Möglichkeit, immer den nächsten Key-Schedule-Event dann zu sehen. Aber in der großen Vorschau ist es hier auf der Startseite natürlich entspannter. Es gibt einen kleinen Infotext zur Story, was da drin passiert. Sehen wir auch noch und natürlich auch das Intro-Video können wir hier durch abspielen und zusätzliche Materialien beziehungsweise wirklich eine Interface-Anleitung uns nochmal angucken, damit man sich hier nicht verliert. Unten sehen wir auch immer schön im Zeitstrahl, wo wir uns in der Story befinden, also haben die Teilnehmenden dann hier eigentlich gerade Stress, weil die letzten 5 Minuten sind und wir können auch alle Spielenden zum Spiel einladen, indem wir einfach den Link kopieren und den Leuten dann, wie hier gerade für dich, im entsprechenden Chat dann bereitstellen.
Genau, ja super, ja vielen Dank. Also ich habe auch verstanden, ne, so ähnlich wie ihr vorhin erklärt habt, na gut, auch auf der spielenden Seite soll das jetzt nicht, ne, overwhelming sein von der Technik her, da passiert schon genug mit den Aufgaben, mit den Teammitgliedern, mit den ganzen Werten, mit denen man und den Nachrichten, die dann noch von der Vorgesetzten kommen. So ist es aber auch jetzt auf dieser Game Master Ansicht, ne? Also ich sehe hier die wesentlichen Eckdaten. Ich kann jetzt nicht eingreifen, oder? In diese einzelnen Challenges.
Ganz genau. Wir wollten das wirklich möglichst in einer Timebox drin haben. Unsere alte Version, ich nenne es mal wirklich unseren Prototypen, der lief in Excel Sheets. Da musste man sehr, sehr viel händisch machen und konnte dann aber auch entsprechend selber Messages gestalten und abschicken. Das ist jetzt hier nicht mehr möglich. Das ist aber wirklich einfach der Komplexität geschuldet, dass wir uns sicher sein wollen. Es kann nichts irgendwie kaputt gehen, die Leute können nicht gestört werden, sondern das Spiel folgt wirklich einem Faden, der durchläuft mit diesen Event-Schedules, die dann hier getriggert werden und die sich dann in ihrer Länge, je nachdem, welche Story man spielt, unterscheiden.
Okay, ne, wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um jetzt jede Challenge mal so anzuschauen. Ich gehe mal davon aus, dass die sich immer ein bisschen unterschiedlich anfühlen, dass die vielleicht unterschiedliche Entscheidungen oder vielleicht sogar auch unterschiedliche Anzahl von, sei es jetzt Klicks, aber von Teammitgliedern dann eben auch auslösen, ne? Oder wie ihr schon so ein bisschen angekündigt habt, ne? dass dann ja auch moralische Entscheidungen getroffen werden müssen, ob wir jetzt in die Pinguin-Kolonie erlegen oder nicht, oder vielleicht nur einzelne, damit wir was zu essen haben. Vielleicht auch nochmal nachgucken, wie viel Fett und Fleisch an so einem Pinguin dran ist. Okay, wow, das ist viel. Ich gucke gerade so ein bisschen auf meine Notizen. Also Game Master Skills hatte ich mir hier noch notiert, ja. Das heißt also, und auch deshalb habe ich ja gefragt, also ich kann das Spiel sein lassen. Ne? Ich kann ein bisschen gucken, wo sind alle, mir die Zahlen, Daten, Fakten angucken, damit ich ungefähr weiß, ne, was beobachte ich da? Weil ich glaube, die Aufmerksamkeit muss natürlich, das habt ihr ja auch schon gesagt, beim Team sein. Jetzt ist das natürlich mit getrennter Aufmerksamkeit, ne, auf das Spiel, dann vielleicht sogar online noch, ne, auf die unterschiedlichen Kacheln. Dann gibt es vielleicht noch Breakout-Räume, ne, wenn die sich entscheiden, jetzt in Kleingruppen auch noch zu arbeiten, ne, dann muss ich da vielleicht auch noch mal kurz reingucken. Das ist ja doch einiges, ne, was ich so im Blick auch zu halten habe, ja, um dann gegebenenfalls, wenn notwendig, Sven, ich bin also ganz bei dir, wenn das Team das von sich heraus gut zielorientiert meistert, Chapeau. Aber gegebenenfalls brauche ich ja dann noch vielleicht mal, muss ich moderierend eingreifen oder vielleicht auch mal einen Spiegel vorhalten oder vielleicht auch mal testen, ob das auch ein Thema ist gerade oder eben nicht. Hm. Gibt es noch weitere so Game Master Aufgaben, wo ihr sagt, ja, das wäre uns auch noch wichtig, wenn wir Eternal Eyes einsetzen?
Genau, eine kleine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen, und zwar über den Startknopf kann ich das Spiel auch jederzeit pausieren, wenn ich das möchte. Also empfohlen ist natürlich, das Spiel erstmal laufen zu lassen, wie es auch läuft. Aber wenn ich als Trainer oder Trainerin sehe, das Team ist gerade wirklich nicht in der Lage, das Spiel zu spielen oder überhaupt den Mehrwert rauszuziehen, den wir uns wünschen, kann ich das Spiel jederzeit an der Stelle pausieren, kann sagen, so jetzt 5 Minuten, sammelt euch nochmal, werdet euch klar, was ihr machen sollt oder nochmal einen Input geben, woran es liegt, um dann das Spiel wieder neu zu starten und da ein bisschen so einen Kick in die richtige Richtung zu geben, damit es halt nicht stagniert. Das ist auch noch ein ganz tolles Feature, was dann früher auch so nicht möglich war.
Okay. Und ich habe verstanden, vorhin habt ihr noch gesagt, die Lernziele können ja auch so ein bisschen angepasst werden. Könnt ihr uns da vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie macht man das? Und ist es dann hauptsächlich das Narrativ, was ich drumherum baue? Oder gibt es da vielleicht auch technische Möglichkeiten?
Also die Trainerinnen und Trainer, die sich entscheiden, Eternal Eyes zu nutzen, haben erstmal auf der technischen Ebene keinen Gestaltungsspielraum, abgesehen davon, wie Svenja sagt, das Spiel zu pausieren und da eben von ihrem Trainingsstil, Workshop-Formaten her selber zu entscheiden, wann sie es pausieren oder auch nicht pausieren. Wir wiederum haben die Möglichkeit für Kundinnen und Kunden, Stories zu gestalten und zu implementieren. Wer da eine konkretere Vorstellung hat, kann da mit uns in Kontakt gehen und sagen, ich brauche das eher so oder so, das ist möglich. Das haben wir zum Beispiel für eine Promotionsarbeit gemacht. Das brauchte das Forschungsdesign beispielsweise. Abgesehen davon hast du gerade gefragt, so TrainerInnen-Skills. Ja? Ich erwarte von einer Person, die sagt, ich gehe auf den Markt, ich biete Workshops, ich biete Trainings, ich biete Coachings an, dass diese Person ein Debriefing gestalten kann. Das bringen wir nicht bei. Das ist nicht unser Markt, das ist nicht das, was wir tun. Wir bieten das Tool, das das Vehikel darstellt, damit ein Debriefing überhaupt erst stattfinden kann. Und wir wollen hier etwas bringen, was die meisten Menschen, Trainerinnen und Trainer auf dem Markt selber so nicht erstellen können, weil die Simulation so in der Art zu erstellen, das ist sehr viel Arbeit, das auch zu unterhalten. Wir sagen, hey, das kannst du nutzen und du gestaltest das Debriefing so, wie du es für sinnvoll hältst. Und wenn du jetzt sagst, welche Themen wir damit so abgreifen, dieser Themenfokus ergibt sich durch den Rahmen vor und nach dem Spiel selbst. Du hast es eben gerade so ganz toll beleuchtet, dass die Besatzungsmitglieder absichtlich, das ist wirklich Absicht, so gestaltet sind, dass man auch Bias-Trainings oder Diversity-Management-Trainings damit machen kann. Dass man eben über, wie habt ihr diese Person gelesen, auch ins Debriefing gehen kann und den Fokus dann darauf legt. Es hängt wirklich vom Fokus ab. Oder ich lenke den Fokus komplett weg von der Simulation und frage, wie habt ihr als Team kommuniziert? Euer Gefühl nach, wie oft seid ihr euch ins Wort gefallen? Dann geht es eher darum. Und das rahmen wir normalerweise mit einer kurzen Präsentation zu dem Thema, worum es geht, vorher und einer Mikroaufgabe. Neben der Meta-Aufgabe, die Station zu managen, sich um die Leute zu kümmern, gibt es dann eine Mikroaufgabe und die kann zum Beispiel sein, es geht jetzt für euch darum, ein gemeinsames mentales Modell über diese Situation und die Aufgaben, die ihr im Team habt, herzustellen. Ja, und dann haben die schon ihre Aufgabe und dann frage ich auch danach, wie lief das für euch, ein gemeinsames mentales Modell zu erarbeiten über die Facetten, die damit zusammenhängen, die wir vorher besprochen haben.
Und dann, ich glaube, ne, wird auch eben wieder deutlich, ne, dass ein Serious Game ein Vehikel, eine Methode, ein Tool ist, ein Werkzeug ist, ja, um eben genau diese Themen, diese Lernziele, diese Gespräche und dann, du hattest das ja auch erwähnt, an der einen oder anderen Stelle kleinen Input natürlich, ne, und dann ja, die Teilnehmenden, die Teams in diesem Fall jetzt in dem Beispiel dann zum gemeinsamen Wachstum, ja, ja, einzuladen.
Wow. Und das Tolle ist, dass ich das so abgeben kann. Es gibt eine Firma, die setzt Eternal Eyes ein, ohne dass wir dabei sind. Die bieten Führungskräftetrainings an. Und die machen das auf ihre Art, in ihrem Stil. Ich sage nicht, mach das so, sondern die sagen, hey, das kann ich genau einsetzen so für das und das. Und dann tun die das. Eine andere Trainerin aus Südafrika sagt, ey, euer Tool benutze ich so und so. So würde ich, Sven, das nicht einsetzen, aber ich weiß, dass es auch so funktioniert. Wir können bei unserer Trainerin Persönlichkeit bleiben.
Ja, das ist immer wichtig. Ne? Sonst wird es, genau, sowieso, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. Also für einen selbst, aber auch für die Teilnehmer.
Spannend ist vor allem zu dem Thema Lernziel oder Lernzielentwicklung während des Spielens, ist ja wirklich die Sichtbarkeitmachung. Also ein Team, was denkt, seine Dysfunktion liegt bei XY, wird durch die Simulation erstmal den Spiegel vor Augen gehalten bekommen und sehen, dass ganz andere Faktoren das Problem sind. Oder halt durch das Debriefing mit dem entsprechenden Trainer das dann auch aufgezeigt bekommen. Und das ist halt die eigentliche Stärke von einem Spiel, weil in dem probieren wir uns aus. In dem wollen wir ja Fehler machen und das ist dann auch okay. Weil wenn ich nur ein Workshop mache und dann die Leute erzählen lasse, sehe ich das Team ja nie live performen. Und so habe ich eine ultimative Möglichkeit, genau wirklich das Salz in die Wunde zu streuen.
Genau.
Was auch nicht böse gemeint ist, aber wir wollen ja an uns arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, ne, und dann sind wir auch, genau, sage ich, viel zu teuer, um uns dann für 2 Tage einzuschließen, um
eben,
genau, einfach nur ein paar Flipcharts anzuschauen. Aber genau, das soll ja auch schnell und zügig und ich glaube, auch so wie es gestreut habt oder jetzt das Beispiel eingestreut habt, sieht man auch, ach super, das kann auch total gut so als Einstieg funktionieren, ne? So, um dann auch als Trainer, als Trainerin dann tatsächlich auch die Gruppe, das Team zu erleben und dann seine einzelnen Themen da auch dann einzuweben. Wow, ich weiß, man kann immer viel erzählen, so jetzt wieder, wie wirksam das ist und was man da alles so Tolles getan hat. Und ich denke, wir haben verstanden, die Simulation steht auf soliden Beinen. Wurde ja nicht nur lange entwickelt, also getestet, sondern dann auch noch gefördert und da gibt es ein Team und viele, viele Spielenden und Kunden. Aber ihr habt sogar euch entschieden, noch einen Schritt weiter zu gehen. Also ihr lasst das gerade oder könnt ihr uns da ein bisschen was erzählen, also was man schon verraten kann. Ihr lasst das auch forschend begleiten oder auf jeden Fall auch mit ein paar Forschungsarbeiten begutachten. Was hat es damit auf sich?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir das Spiel zur Verfügung stellen für Menschen, die Forschung betreiben. Und bisher haben 2 Masterarbeiten das Tool eingesetzt. Die eine Masterarbeit, zugegebenermaßen war das meine, hat sich damit beschäftigt, zu erforschen, inwieweit ein Debriefing, grob strukturiertes Debriefing, auch ohne Facilitator stattfinden kann. Da ging es ums Debriefing. Da war das Tool Eternal Eyes quasi ein Mittel zur Forschung, ob Teams sich auch selbstständig debriefen können, ob das auch zu einem Lernerfolg führt. Eine andere Studie hat das Tool aber eingesetzt, um Dominanzverhalten zwischen deutschen und chinesischen Studierenden in einem dualen Studium zu ergründen und konnte da mit dem Tool ein Mittel, relativ simpel, eine Laboruntersuchung zu ermöglichen und hinzubekommen. Eine Promotion, die jetzt schon seit einer Weile läuft und wo die Datenerhebung jetzt auch abgeschlossen ist, nutzt Eternal Eyes, um in einem Trainingsformat, das mit Eternal Eyes erarbeitet wurde von der promovierenden Person, zu ergründen, welche Gelingensfaktoren in remote arbeitenden Teams gelingende Teamarbeit ausmachen. Ja, das heißt, es hatte 2 Ebenen. Da wurde einerseits ein Trainingsdesign erstellt, das Eternal Eyes nutzt. Und das wird innerhalb der Promotionsarbeit einerseits evaluiert, funktioniert dieses Trainingsdesign. Andererseits wird es genutzt, um zu gucken, wie funktionieren remote arbeitende Teams eigentlich gut in der synchronen Kommunikation. Und die nächste Promotionsarbeit, die jetzt ansteht, die hat uns gestern, wir hatten ein paar Vorgespräche, eine E-Mail geschrieben. Hier ist die Akquise von sage und schreibe 6 Teams, 11 Personen abgeschlossen. Da wird, ich glaube, das darf ich auch verraten, mit Polizistinnen und Polizisten eine Interventionsforschung betrieben. Das heißt, es wird eine Intervention erarbeitet, die nutzt Eternal Eyes. Und dann wird geguckt, wie gut funktioniert diese Intervention. Das heißt, unsere Methode wird über diese Promotions- und Masterarbeiten evaluiert, immer weiter evaluiert. Und alle, die das hier hören, gerne uns schreiben, wenn da Interesse besteht. Wir laden alle herzlich ein, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, wenn Eternal Eyes in so vielen Forschungen eingesetzt wird wie möglich. Egal, ob das Tool selbst erforscht wird oder das Tool genutzt wird, um andere Dynamiken zu erforschen.
Ja, ja, herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich verlinke natürlich alles, eure LinkedIn-Profile, eure Webseite und wie gesagt, alles, was ihr mir noch zur Verfügung stellt. Ich glaube, unsere Zeit ist so langsam abgelaufen. Ich habe noch 2 Fragen. Das eine ist, genau, du hattest uns schon so einen ultimativen Facilitation-Tipp genannt, Sven, mit Read the Room. Sven, ja, mich würde noch interessieren, was würdest du unseren Hörenden so zurufen? Was ist dein ultimativer Facilitation-Tipp? Es muss jetzt gar nicht nur auf Eternal Eyes bezogen sein.
Ultimativer Facilitation-Tipp. Ich glaube, im Nachhinein so wenig machen wie möglich, sondern das Team mehr machen lassen. Also, dass man wirklich nicht versucht, immer zu allem seinen Senf dazuzugeben, sondern zu sagen, so, denkt mal selber drüber nach. Also wirklich auch nicht zu versuchen zu rushen und zu sagen, kommt mal bitte drauf, ich habe es beobachtet, warum ihr nicht, sondern wirklich den Leuten geschmeidig auf den Zahn zu fühlen und dann rauszukitzen, dass die Selbsterkenntnis dann beim Gegenüber stattfindet und nicht durch den Trainer.
Ja, klingt gut. Genau, manchmal sage ich auch, ich bin gerne auch ein fauler Facilitator, ja, aber gar nicht so, weil ich nichts machen will, sondern weil ich dann andere Sachen machen kann. Ne? Und da gibt es ja genügend, wenn wir uns so treffen. Letzte Frage für mich, was ist so für euch die, also was macht's aus? Also was ist so die geheime Zutat von Eternal Eyes? Also wo ihr sagt, deshalb funktioniert das.
Die geheime Zutat ist, dass es komplex genug ist, sodass es in den Köpfen eine noch größere Welt bei den Teilnehmerinnen wird. Das stellt die Immersivität dar. Ich glaube, wir haben den Sweet Spot gefunden mit Eternal Eyes, einer komplexen Simulation, die nicht zu viel und nicht zu wenig ist, sondern genau richtig, zu der goldene Bereich der Simulation.
Ja, und auch, also für mich ist Eternal Eyes vor allem die nicht wirklich konkrete Zielstellung. Also normalerweise, wenn wir von Spiel bzw. Game reden, ist ja wirklich, du musst das machen, damit du dann dafür belohnt wirst oder ähnlichem. Eternal Eyes tut das nicht, sondern es ist wirklich ein sehr freies Spiel. Es wird das, was die Teilnehmenden daraus machen, ohne dass man dann am Ende sagen kann, haben wir das jetzt gut gespielt oder haben wir das Spiel am Ende gut abgeschlossen? Und dann sage ich lieber, ja, habt ihr es eher gut gespielt? Also das macht das Spiel für mich aus.
Das klingt ganz hervorragend. Sven, ich danke euch vielmals, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Und genau, ich lade natürlich auch, das kann ich nur bekräftigen, alle Hörenden ein, in die Shownotes zu gucken. Wie gesagt, die Screenshots, die wir auch einbauen, anzuschauen und natürlich immer wieder mit euch in Kontakt zu treten. Also erstmal herzlichen Dank nach Norderstedt und nach Ina.
Ja, danke dir. Und wie gesagt, du hast ja auch schon zu eingeladen, wer Lust hat, reinzuspielen. Wir bieten regelmäßig Teilnehmende ein, auch mal sich das Spiel anzugucken, ganz unverbindlich, und da einfach mit uns in Kontakt treten und dann kann man es kennenlernen.
Danke, Julian, dafür, dass du uns auf den Zahn gefühlt hast. Das hat viel Spaß gemacht.
Super. Total.
Prima. Und an alle Hörenden. Genau, schaut auch mal rein. Es entstehen immer mehr Podcast-Folgen. Und ich glaube, ich kann jetzt schon so verkünden, dass wir spätestens in ein paar Wochen dann auch den englischen und den deutschen Podcast-Stream trennen, so dass ihr dann auch nochmal in Zukunft eine kleine Nachricht von mir erhaltet, was ihr denn jetzt wo abonnieren könnt. Bis dahin, ihr euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.